Warum will ich Arbeit besser gestalten? Einfach gesagt, damit ich glücklicher bin. Wenn ich glücklicher bin, arbeite ich besser und erbringe, das zeigt auch die Wissenschaft, eine bessere Leistung. Mehr Glück oder Zufriedenheit bringt auch mehr Gesundheit. Und das in Kombination mit einer höheren Leistung sind aus meiner Sicht genügend Gründe, warum Jobcrafting wichtig ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Wüst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Besuch sind gleich zwei Gästinnen, Dr. Andrea Barueto und Evelyn Baumgartner-Meyer. Unser Thema lautet Jobcrafting, Arbeit besser gestalten. Genau wie der Titel dieses neuen Fachbuches, über das wir heute sicher noch mehr hören werden. Hallo Andrea, hallo Evelyn. Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
Ciao Ivo, herzlichen Dank für dein Interesse und deine Zeit heute.
Hallo Ivo, danke für deine Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Andrea, du bist promovierte Geografin, diplomierte Bäuerin, Unternehmerin, Coach und Dozentin. Und deine Leidenschaft ist es, Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten und Organisationen menschlicher zu gestalten. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Gerne, Ivo. Ich arbeite seit 6 Jahren sowohl als Coach mit individuellen Klienten. Ich begleite Teams in ihrer Zusammenarbeit. Ich unterrichte an der Fachhochschule Führung und Change Management und begleite momentan eine Oberstufe, welche 3 Standorte zusammenführt. Ich mag diese Vielfalt. Ich mag es, auf diesen verschiedenen Ebenen zu arbeiten.
Evelyn, du bist vom Hintergrund Arbeits- und Organisationspsychologin, Achtsamkeitslehrerin sowie Atemtherapeutin. Dir ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig, mit dem du Menschen durch berufliche und private Veränderungen führst. Du leitest seit 20 Jahren eine eigene Praxis, die Kraftvoll Leben heißt, und gemeinsam mit Andrea hast du das inspirierende Fachbuch Jobcrafting – Arbeit besser gestalten verfasst. Evelyn, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ich bin aktuell mehrheitlich im Coaching- und Therapiebereich unterwegs, wo ich Menschen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen unterstütze. Da spielen Bedürfnisse eine zentrale Rolle. Sie zeigen, wo Veränderungen ansetzen können und sind entscheidend für eine nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung. Zudem arbeite ich als Co-Leiterin in der Atemtherapieausbildung und schreibe regelmäßig zum Thema Entspannung und Persönlichkeitsentwicklung.
Andrea, Jobcrafting ist so ein neuer, fancy oder interessant klingender Begriff, der ab den 2000er Jahren in der Arbeits- und Organisationspsychologie als Ansatz zur Förderung der Arbeitszufriedenheit und mentalen Gesundheit aufgetaucht ist. Die Personalentwicklung und das HR-Management haben den Begriff verwendet und vor allem mit dem Ziel, das Mitarbeiterengagement und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen oder zu verbessern. Und der Begriff Jobcrafting ist auch bei Leadership und der Führungskräfteentwicklung angekommen, mit der Absicht, Führungskräfte darin zu unterstützen, Mitarbeitende zu motivieren, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten. Schließlich wird Jobcrafting heute auch im Coaching und in der Beratung angewendet. Dabei geht es darum, Einzelpersonen bei der Anpassung ihrer Arbeitsaufgaben und vielleicht auch Arbeitsbeziehungen zu unterstützen. Lass uns mit einer einfachen Definition von Jobcrafting einsteigen. Andrea, was verstehst du unter diesem Begriff? Warum hast du mit Evelyn zusammen ein Buch darüber geschrieben?
Ivo, du hast Jobcrafting sehr schön eingeführt. Jobcrafting heißt auf Deutsch Arbeit besser gestalten. Warum will ich Arbeit besser gestalten? Einfach gesagt, damit ich glücklicher bin. Wenn ich glücklicher bin, arbeite ich besser und erbringe, das zeigt auch die Wissenschaft, eine bessere Leistung. Mehr Glück oder Zufriedenheit bringt auch mehr Gesundheit. Und das in Kombination mit einer höheren Leistung sind aus meiner Sicht genügend Gründe, warum Jobcrafting wichtig ist. Nach dem ersten Buch, das Design humaner Unternehmen, haben wir oft die Rückmeldung bekommen, dass das Buch ja vor allem für Führungskräfte oder HR-Geschäftsleitungen ist. Das Konzept von mehr Menschlichkeit in Unternehmen kann am erfolgreichsten über die Geschäftsleitung eingeführt werden. Als Mitarbeiter kann ich noch so sehr eine Feedback- oder Fehlerkultur einführen wollen. Wenn ich nicht gehört werde, bleibt alles beim Gleichen. Deshalb hat mich die Anfrage des Verlages sehr angesprochen, ein Buch über Jobcrafting zu schreiben. Jobcrafting kann direkt vom Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin heute gestartet werden, wenn es nicht schon lange unbewusst gemacht wurde. Und mit Evelyn habe ich die perfekte Co-Autorin gefunden. Sie hat ja lange im Outplacement-Bereich gearbeitet.
In eurem Buch schreibt ihr, dass Jobcrafting den Fokus auf die individuelle Gestaltungsfreiheit in der Arbeit legt. Gestaltungsfreiheit bei der Arbeit. Aus meiner Weiterbildung beim IAP, beim Institut für angewandte Psychologie, wo ich 2009 einen MAS, einen Master of Advanced Studies für Educational Management abgeschlossen habe, aus dieser Zeit erinnere ich noch die Begriffe Job Enrichment, wo es darum geht, mit der Anreicherung von Arbeitsinhalten Mitarbeitende zu motivieren. Dann auch Role Innovation, die Anpassung und Erweiterung von Arbeitsrollen durch Mitarbeitende. Und schließlich den Klassiker, der Begriff Empowerment, die Förderung von Selbstverantwortung und Entscheidungsfreiheit der Mitarbeitenden. Genau wie das Christoph Negri, der übrigens damals beim IAP, mein Lehrgangsleiter im MAS war, im Vorwort zu eurem Buch schreibt, der gesunde Mensch strebt nach Autonomie. Er will möglichst selbst gestalten und er will mitbestimmen. Ich richte meine nächste Frage an dich, Evelyn. Warum ist individuelle Gestaltungsfreiheit in der Arbeit wichtig? Und wie stehst du grundsätzlich zum Thema Selbstgestaltung und Selbststeuerung im beruflichen Kontext, wo doch letztlich in vielen Arbeitsfeldern die Rollen und Vorgaben sehr genau beschrieben und vorgegeben sind?
Ja, Gestaltungsfreiheit in der Arbeit, das ist ein zentraler Faktor für Motivation, Engagement und letztlich auch für die psychische Gesundheit von den Mitarbeitenden. Die von dir erwähnten Konzepte zeigen ja, dass es seit langem Bestrebungen gibt, Arbeit nicht nur als etwas Starres und Festgelegtes zu sehen, sondern als etwas Lebendiges, das weiterentwickelt und mitgestaltet werden kann. Bei Jobcrafting geht es genau darum, innerhalb vorgegebenen Rahmenbedingungen bewusst Spielräume zu nutzen, um Aufgaben, die Zusammenarbeit oder Herangehensweise besser an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, aber ohne die Rolle völlig neu zu definieren. Das ist auch in regulierten Arbeitsfeldern möglich. Eine Pflegefachkraft hat zum Beispiel klar definierte Aufgaben, doch sie kann trotzdem ihren Arbeitsalltag beeinflussen, indem sie Abläufe optimiert, bewusst darauf achtet, wie sie mit Patientinnen und Patienten oder Mitarbeitenden kommuniziert oder Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzt, die ihr besonders wichtig sind. Gerade diese vermeintlich kleinen Anpassungen haben oft den größten Einfluss auf die Zufriedenheit und das Wohlbefinden. Christoph Negri, mit dem ich übrigens studiert habe, betont das Streben des Menschen nach Autonomie und Sinn. Der Mensch will sein Leben gestalten und wichtige Ziele verfolgen. Jobcrafting unterstützt dieses Bedürfnis, stärkt gleichzeitig das Selbstvertrauen und fördert die Resilienz sowie die mentale Gesundheit.
Andrea, ganz früh in eurem Buch taucht ein Zitat des US-amerikanischen Philosophen, Autors und Bürgerrechtskämpfers Howard Thurman auf. Das Zitat lautet: Frage nicht, was die Welt braucht. Frage dich selbst, was dich lebendig macht. Und gehe und tue genau das. Denn was die Welt braucht, das sind Leute, die lebendig geworden sind. Der Gallup Engagement Index Deutschland 2023 spricht davon, dass die emotionale Bindung der Arbeitnehmenden an ihre Arbeitgeber im Grunde miserabel ist. Die Zahlen in diesem Bericht lauten: hohe emotionale Bindung 14%, geringe emotionale Bindung 67%, keine emotionale Bindung 19%. Dies bedeutet, dass ungefähr 67% der Mitarbeiter im Prinzip nur noch Dienst nach Vorschrift leisten. In der Schweiz hat die gleiche Umfrage ähnliche Ergebnisse erzeugt. Diese Zahlen stellen den höchsten Stand seit dem Start der Erhebung dar und wir können davon ausgehen, dass überdurchschnittlich viele Mitarbeitenden längst innerlich gekündigt haben und dadurch auch hohe Produktivitätseinbußen entstehen. Andrea, wie passt dieses Zitat von Howard Thurman, das von Lebendigkeit und persönlicher Erfüllung spricht, zu deiner Arbeitswelt, in der laut Gallup-Studie der Großteil der Mitarbeitenden nur noch Dienst nach Vorschrift macht?
Gute Frage, Hivo. Das ist natürlich ein großer Widerspruch. Aus meiner Arbeit mit den Klienten sehe ich, dass die meisten von uns eine Zeit lang einer Arbeit nachgehen, welche Dienst nach Vorschrift ist. Ich verstehe Dienst nach Vorschrift aber nicht nur als äußere Beschreibung, sondern auch als innere Wahrnehmung. Jede Arbeit, auch wenn sie noch so langweilig ist, kann, auch wenn die äußeren Umstände nicht veränderbar sind, zumindest durch meine mentale Wahrnehmensveränderung attraktiver gestaltet werden. Ich kann die Arbeit attraktiver machen, weil ich meine Einstellung ändere. Vielleicht mache ich die Arbeit, weil mein Chef gut ist. Vielleicht stimmt das Salär. Oder vielleicht liegt der Arbeitsort nahe zu Hause. Vielleicht gefällt mir die Tatsache, dass ich weiß, was ich jeden Tag machen muss und bei den 5 Kindern zu Hause ich nicht den freien Kopf habe, viel zu überlegen. Schon nur das bewusste Wahrnehmen, dass die stupide oder vielleicht langweilige Arbeit mir Geld einbringt und damit Freiheit erlaubt, kann die Aussage Dienst nach Vorschrift ändern, indem ich dankbarer werde, dass ich die Arbeit überhaupt habe. Wir sehen, dass die meisten Arbeitsstellen mit einer gewissen Flexibilität kommen. Leider ist es den meisten Mitarbeitern nicht bewusst. Es kann natürlich schon sein, dass Führungskräfte keine Offenheit haben für Veränderungen aus dem Team. Wenn ein Mitarbeiter aber das erste Nein als endgültiges Nein wahrnimmt, ist das Craften vorbei. Aus der persönlichen Erfahrung sehe ich, dass ein Nein in den meisten Fällen in ein Ja umgewandelt werden kann. Vielleicht muss ich meine Anfrage ändern. Vielleicht brauchen wir ein gemeinsames Abendessen. Vielleicht müssen wir uns nochmal austauschen, damit wir ein gemeinsames Ja finden. Diese Einstellung, nicht gleich aufzugeben, hilft beim Jobcraften. Wenn wir zurückgehen zu deinem Zitat, frage nicht, was die Welt braucht, frage dich selbst, was dich lebendig macht, und gehe und tue genau das, denn was die Welt braucht, das sind Leute, die lebendig geworden sind. Dann geht es bei mir darum, mich zu fragen, was macht mich lebendig? Und das ist bestimmt nicht das Gleiche, was dich, Ivo, lebendig macht. Aber was macht mich, genau mich, wirklich lebendig? Wann beginne ich für etwas zu brennen? Wenn ich mich lebendig fühle, dann werde ich meine Arbeit und das, was ich mache, sicher gern und gut machen.
Und was denkst du konkret, was verhindert diese Lebendigkeit, von dem dieser Thurman spricht? Und wie kann hier Jobcrafting Einfluss nehmen? Wie kann hier Jobcrafting ganz praktisch helfen, diese Verbindung wieder herzustellen?
Ich glaube, es ist die Angst, Ivo. Die Angst ist der Begleiter von uns in der heutigen Welt. Im übergeordneten Kontext sei das Krieg, Klimawandel, Migration, Zerfall der Stabilität. Vielleicht ist meine persönliche Angst um meine Familie, Digitalität, meine Nachkommen, Gesundheit. Und es gibt so viel Stress. Die Menschen haben heute so viel mehr Stress wie früher. Vielleicht ist auch die Angst, meinen Job zu verlieren, Unruhen, Inflation. Und auf dieser Ebene der Angst, bei der Arbeit, ist es natürlich unangenehm aufzufallen. Unangenehm vielleicht bei den Kollegen anzuecken, wenn ich Vorschläge mache, wie die Arbeit verbessert werden könnte. Hier braucht es Mut, je nachdem vielleicht sogar eine große Portion Mut, um bei einem Nein meine Argumente neu zu ordnen und auf eine neue Art wiederzubringen. Wenn ich lebendiger bin, dann bin ich mehr mich selbst. Menschen, die mehr sie selbst sind, haben mehr Energie, sind zufriedener und sicher sind sie gesünder zur vorherigen Frage. Und das brauchen wir. Gute Menschen, die zufrieden sind, stabil und gesund. Beantwortet das deine Frage, Ivo?
Ja, das ist natürlich ein interessanter Blickwinkel, dass du sagst, eben kleine Schritte können schon Veränderungen erzeugen und letztendlich diese Lebendigkeit in sich selber zu spüren, wie bedeutsam das ist. Ich würde gerne hier mit Evelyn austauschen, weil ich ja bei der Anmoderation dich so vorgestellt habe, dass du im Bereich Achtsamkeitstrainerin sehr erfahren bist. Ich selber habe vor etwa 15 Jahren auch einige Kurse zu Mindful-Based Stress Reduction besucht und mich mit der Praxis der Zen-Meditation auseinandergesetzt. Und aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du in deinem Ansatz psychologische, aber eben auch körperorientierte Methoden in deine Beratungs- und Begleitungsarbeit einfließen lässt. Meine Frage an dich, Evelyn: Wie passt diese ganzheitliche Perspektive oder dieser umfassende Ansatz von dir in das Konzept des Jobcraftings? Und wie können Personalentwicklerinnen davon profitieren?
Der Körper besitzt eine eigene Weisheit, die ich durch Übungen erfahre und erlebbar mache. Auf diese Weise kann der Klient lernen, dass egal, was sein Gehirn mit all den Glaubenssätzen zu einer Situation meint, es noch etwas anderes gibt. Zum Beispiel, ein Klient kam kürzlich zu mir, völlig erschöpft nach einer herausfordernden beruflichen Situation. Sein Hausarzt hat ihn krank geschrieben. Und das ist ja genau das Szenario, welches wir mit Jobcrafting versuchen zu verhindern. Mit ihm arbeitete ich zuerst daran, dass er aus dem Kopf und dem Gedankenkarussell in den Körper und damit wieder zu sich selbst kommt. Dazu nutzte ich Atem-, Körper- und Achtsamkeitsübungen. Durch dieses im Körper Sein kam er zunehmend wieder in Kontakt mit seinen Gefühlen und dann auch mit seinen Bedürfnissen. Er merkte immer deutlicher, was ihm gut tat, was ihm Freude machte und was für ihn stimmig war, auch rund um seine berufliche Zukunft. Diese Körpererfahrungen unterstützten ihn schließlich nicht nur im Genesungsprozess, sondern wurden auch zu Kompetenzen, die ihm später, mittlerweile arbeitet er wieder 100%, im Alltag helfen, gesund und resilient zu bleiben. Personalentwicklerinnen und Entwickler dagegen können Jobcrafting nutzen, um nicht nur Erfolge mit den Mitarbeitenden zu reflektieren, sondern sie ihm auch körperlich erlebbar zu machen. So können sie ihn beispielsweise anleiten, bewusst nachzuspüren, wie sich Erfolg im Körper anfühlt. Das stärkt seine Selbstwahrnehmung, die Selbstermächtigung und langfristig dann auch sein Wohlbefinden. Außerdem können sie darauf hinweisen, Ziele nicht nur rational, sondern auch intuitiv, also mit Kopf und Bauch, festzulegen oder so zu überprüfen.
Das ist ein interessanter und innovativer Ansatz, Kopf und Bauch zu verbinden. In eurem Buch ist mir aufgefallen, dass dort ziemlich früh die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg auftaucht. Er hat 1974 in seiner Theorie zwei Faktoren unterschieden, welche die Arbeitszufriedenheit oder eben die Arbeitsunzufriedenheit beeinflussen. Er spricht von den sogenannten Motivatoren. Das sind Faktoren, die sich auf den Arbeitsinhalt beziehen und dem menschlichen Bedürfnis entsprechen, etwas zu erreichen. Sie führen zur Zufriedenheit, haben einen langfristigen Effekt und können die Motivation der Mitarbeitenden erhöhen. Beispiele dafür, die wir alle kennen, sind Anerkennung, vielleicht auch Leistungserleben, Abwechslung in der Tätigkeit, Verantwortung übernehmen, auch Entwicklungsmöglichkeiten oder interessante Herausforderungen bearbeiten können. Und Herzberg erwähnt in seiner Theorie auch Hygienefaktoren. Hier geht es zum Beispiel um wirtschaftliche Faktoren. Sie sind notwendig, um Unzufriedenheit zu vermeiden, haben jedoch begrenzten Einfluss auf die tatsächliche Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Hier ist ein Beispiel dafür, vielleicht die Arbeitsbedingungen, die Höhe des Lohns, eine Wertschätzung, die fehlt, auch der Führungsstil, Arbeitsklima und auch das Thema, das ihr jetzt gerade angesprochen habt, Sicherheit oder eben Arbeitsunsicherheit. Herzberg argumentiert, dass die bloße Verbesserung der Hygienefaktoren alleine nicht ausreichen, um die Motivation der Mitarbeiter zu steigern. Stattdessen sollten Führungskräfte sich auf die Motivatoren fokussieren, um positive Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und die Leistung der Mitarbeitenden zu erzielen. Hier bin ich neugierig. Andrea, hast du ein konkretes Beispiel aus eurer Arbeitspraxis oder Beratung, wo es um diese Motivatoren ging?
Gerne, wo teilweise. Eine Klientin zum Beispiel, die zu mir gekommen ist, wurde letztens befördert. Seither hat sie viel mehr Arbeitsinhalte und mehr Verantwortung. Das fördert ihre intrinsische Motivation, jedoch wird es vielleicht auch zu viel. Das hat sie erkannt und ihren Vorgesetzten gebeten, dass sie in ein Coaching kommen kann, um sich selbst neu zu ordnen. Weil in ihrer Firma die Entwicklung, persönliche Entwicklung groß geschrieben wird, wird das Coaching vom Unternehmen bezahlt und wir haben die Chance, an den unterschiedlichen Führungskompetenzen zu arbeiten, wie Überzeugungskraft, persönliche Resilienz und Abgrenzung. Was ich sehe bei meiner Klientin ist, dass weil sie an diesen inneren Motivatoren arbeiten kann, sie extrem motiviert ist zu arbeiten. Ihre Leistung wird mit jedem Schritt deutlich besser. Sie erzählt mir von Erfolgserlebnissen, wenn sie ihr Team von einer Idee überzeugen muss, wenn sie sich einsetzen muss. Sie kann sich besser abgrenzen und schlussendlich ist sie viel entspannter, zufriedener, aber auch effizienter in der Arbeit.
Ein schönes Beispiel, danke für diese Darlegung. Und Evelyn, mich nimmt Wunder bei dir, du hast ja langjährige Erfahrung in Veränderungsprozessen. Was sind dort die häufigsten Herausforderungen, die Menschen bei der Umsetzung von Jobcrafting begegnen? Und wie können ein Coach oder eine Beraterin sie dabei unterstützen?
Es sind vor allem zwei Hauptherausforderungen, die mir oft begegnen. Einerseits ein großes Zweifeln daran, den Job überhaupt aktiv gestalten zu dürfen oder dass kleine Veränderungen überhaupt einen nennenswerten Unterschied machen können. Andererseits sehr oft auch eine fehlende Klarheit darüber, was denn genau verändert werden soll oder welche Spielräume vorhanden sind. Oft ist klar, was stört und was man nicht mehr haben möchte, aber nicht, was man sich stattdessen wünscht. Und noch viel weniger, wie man dahin kommen könnte. In diesem Zusammenhang sehe ich die Rolle des Coaches oder des Beraters vor allem darin, dass er bei der Klientin ein Bewusstsein für Veränderungsmöglichkeiten und Spielräume schafft. Aber auch, dass er Stärken und Ressourcen sichtbar macht und das Selbstvertrauen fördert. Gemeinsam können auf dieser Basis dann individuelle Jobcrafting-Ansätze erarbeitet und überprüft werden, wo die Klientin Unterstützung beim Dranbleiben und bei der Anpassung ihrer Strategien braucht.
Im Buch habt ihr ja verschiedene anschauliche Beispiele für kleine Veränderungen mit großer Wirkung beschrieben. Andrea, kannst du uns hier ein Beispiel nennen? Wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und hier hören viele Personalentwickler, auch viele Leute aus der Bildung zu. Und kannst du uns ein Beispiel nennen, das für diesen Zuhörerkreis besonders interessant oder inspirierend sein könnte?
Natürlich, Jo. Im Buch sprechen wir über Urs. Das ist ein Lehrer Mitte 30. Urs hat über die Jahre als Klassenlehrer für seine Schüler immer ein offenes Ohr, weil ihn neben der schulischen auch die persönliche Entwicklung interessiert. Deshalb macht er dann eine Weiterbildung zum Coach für sich selbst. Er behielt diese Weiterbildung längere Zeit im Hintergrund. Als sich jedoch nach Covid die Probleme an der Schule häuften mit den Schülern, kam er in einem Mittagsgespräch mit der Schulpsychologin zur Idee, dass eine Zwischenstelle zwischen Schüler und der Schulpsychologin geschaffen werden könnte. Urs ist viel näher an den Schüler wie die Schulpsychologin. Die Hemmschwelle für einen Schüler mit Urs nach einer Stunde über die persönlichen Probleme zu sprechen, ist niedriger, als sich für einen Termin bei der Psychologin zu melden. Und genau hier hat er eine Nische entdeckt, welche er später von der Schulleitung bewilligt bekommen hat, dass er nämlich ein Lehrercoach ist für die Schüler, indem er die Anfragen von Schülern aufnimmt und mit ihnen schaut, ob er sie unterstützen kann oder ob es ein Thema ist, das für den Psychologen wichtig ist. Dieses Beispiel gefällt mir wunderbar, weil es im Lehrbereich oft, man denkt, man hat wenig Spielraum. Ja? Man ist Mathelehrer, man ist Englischlehrer und es gibt nicht viel Entwicklungsspielraum. Und dieses Beispiel von Urs zeigt uns, dass auch in der Schule das Profil aufgewertet werden kann, erweitert werden kann. Und vor allem in Absprache mit der Leitung hat er dadurch die Aufgabengestaltung nach seinen Bedürfnissen gestaltet.
In eurem Buch habe ich verschiedene, auch für mich interessant klingende Namen für so Instrumente und Tools entdeckt. Und einer dieser Namen lautete die Beziehungslandkarte. Was ist das für ein Tool und wie wichtig ist die Gestaltung von Beziehungen im Kontext von Jobcrafting? Und vielleicht noch die Zusatzfrage an dich, Evelyn. Wie können Organisationen die Gestaltung produktiver Beziehungen fördern?
Ja, Ivo, die Beziehungslandkarte ist ein Tool zur Visualisierung meiner Arbeitsbeziehungen. Sie hilft mir bewusst zu machen, mit wem ich regelmäßig zu tun habe und wie diese Beziehungen mein Wohlbefinden und meine Arbeit beeinflussen. Das ist insbesondere wichtig, weil gute Beziehungen am Arbeitsplatz nicht nur die Zusammenarbeit fördern, sondern auch einen großen Einfluss auf meine Zufriedenheit und meine Gesundheit haben. Indem ich meine Beziehungslandkarte erstelle, erkenne ich, welche Kontakte mich stärken, wo Spannungen bestehen und wo ich gezielt etwas verändern sollte. Organisationen andererseits können diese produktiven Beziehungen gezielt fördern, indem sie bewusst Strukturen und Räume für den Austausch und die Zusammenarbeit schaffen. Zum Beispiel durch regelmäßige Team-Meetings, Einrichten von Coworking-Spaces oder digitalen Plattformen. Wichtig erscheint mir aber auch eine Unternehmenskultur, die die Mitarbeitenden ermutigt, Fragen zu stellen, Ideen zu äußern und Fehler als Lernchancen zu nutzen.
In eurem Buch betont ihr auch die Bedeutung der Selbstreflexion und das höre ich jetzt auch wieder heraus, wie wichtig das ist, von Zeit zu Zeit so auf eine Metaebene gehen und von oben auf die Situation zu blicken und im Austausch darüber mehr Klarheit sich zu verschaffen. Im Buch gibt es dazu ein eigenes, besonderes Tool mit dem Titel Selbstreflexion und Zukunftsplanung. Und hier bin ich interessiert, von euch zu hören, ein Tool für Selbstreflexion und Zukunftsplanung. Wie kann das eingesetzt werden, um die eigene Arbeit besser zu gestalten? Und was ist vielleicht auch der erste wichtige Schritt, den jemand machen sollte, der Jobcrafting für sich entdecken möchte? Ja, und schließlich auch, wie kann die Organisation diese Reise unterstützen?
Ivo, ich gebe dir hier die Antwort für den individuellen Hörer. Das Fundament für Jobcrafting bildet die Selbstreflexion, in welcher erkannt wird, ob meine Gefühle und Gedanken mit meinem Handeln übereinstimmen. Die Selbstreflexion hilft mir, meine Ziele zu erkennen und meinen Wegweiser neu auszurichten. Ich frage mich, was macht mir bei meiner Arbeit Spaß und Freude? Was motiviert mich? Wann bin ich besonders motiviert und produktiv? Aber auch, welche Aufgaben kosten mich besonders viel Energie? Welche Beziehungen oder Strukturen unterstützen mich oder belasten mich besonders? In unserem Buch geben wir Fragen, welche diesen Prozess unterstützen können. Und wir empfehlen, dass man ein Tagebuch führt, in welchem die gesamten Beobachtungen festgehalten werden können. Gleichzeitig sehen wir, dass es hilft, die Resultate mit einem guten Freund, dem Partner, einer Arbeitskollegin oder einem Coach zu reflektieren. Es ist nämlich etwas anderes, etwas zu schreiben oder das Geschriebene mündlich auszudrücken.
Du bringst hier das Beispiel vom Tagebuch ein, da kann ich gut nachempfinden. Ich selber seit meinem ungefähr 15. Lebensjahr schreibe bis heute Tagebuch, ganz klassisch mit Stift, mit Papier. Ich schreibe sogar auf Spanisch, weil so kann ich mein Spanisch ein bisschen warm behalten. Und auch das hat sich seit 15 so eingespielt und ist für mich bis heute eine Reflexionsmöglichkeit. Ich habe aber bei der Frage ja auch noch eingeworfen, wie sieht denn das aus, wenn Organisationen diesen Prozess unterstützen können. Evelyn, magst du uns hier einen Hinweis oder eine Idee geben, wie Organisationen dazu beitragen können, dass Jobcrafting mehr an Fahrt gewinnt?
Für Organisationen ist es der erste wichtigste Schritt, bevor konkrete Jobcrafting-Maßnahmen eingeführt werden, die Reflexion ihrer Grundhaltung und der Rahmenbedingungen. Welches Verständnis haben wir von Arbeitsrollen? Wie ist unsere Kultur der Selbstverantwortung? Wie viel Flexibilität im Gestalten ist möglich und erwünscht? Erst danach kann es mit verschiedenen Maßnahmen sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitenden darum gehen, ein Bewusstsein und eine Akzeptanz für Jobcrafting als sinnvolle Praxis zu schaffen. Aber ohne diese grundlegende Basis einer Kultur der Offenheit, der Selbstverantwortung und Flexibilität bleiben Jobcrafting-Initiativen wirkungslos.
Wir haben jetzt ausgetauscht über Selbstreflexion. Wir haben ausgetauscht, wie Jobcrafting auch von der Organisation unterstützt werden kann. Und im Prinzip um Selbstreflexion geht es gegen Ende dieser Podcast-Reihe immer auch bei dem Moment, wo ich nochmal versuche, alles, was im Gespräch gelaufen ist, zusammenzufassen und auf drei Punkte zu bringen. Ich probiere das mal. Ich habe mir beim heutigen Gespräch aufgeschrieben, erstens, Jobcrafting ist kein Einzelprojekt. Es braucht persönliches Engagement, aber auch eine offene Unternehmenskultur. Individuelle Veränderungen sind nur dann nachhaltig, wenn die Organisation Spielräume zulässt. Ohne eine Kultur, die Eigeninitiative unterstützt, bleiben Jobcrafting-Bemühungen vermutlich wirkungslos. Zweitens habe ich notiert, Selbstreflexion ist der Schlüssel. Aber sie muss über reines Nachdenken hinausgehen. Jobcrafting beginnt mit der bewussten Auseinandersetzung mit eigenen Bedürfnissen und Arbeitsweisen. Doch Veränderung entsteht erst, wenn Reflexion auch emotional und körperlich erlebt wird, etwa durch gezielte Wahrnehmungsübungen oder Beziehungsanalysen. Drittens habe ich mir notiert, Kleine Veränderungen haben große Wirkung, wenn Mut und Klarheit da sind. Viele Mitarbeitende nehmen an, dass ihre Arbeitsrealität festgelegt und nicht veränderbar ist. Doch Jobcrafting zeigt, in den meisten Fällen gibt es Spielräume. Sie werden im Moment einfach noch nicht genutzt. Wer aktiv kleine, bewusste Experimente wagt, sei es durch eine veränderte Arbeitsweise, sei es durch neue Kommunikationsmuster oder vielleicht auch ganz bewusst gesetzte Prioritäten, lotet den eigenen Handlungsspielraum aus und erzielt damit vielleicht sogar überraschende Ergebnisse. Andrea, Evelyn, gibt es Ergänzungen von euch?
Von meiner Seite nicht, Ivo, du hast es sehr gut zusammengefasst. Das Einzige, was mich interessieren würde, ist, wenn ein Leser oder eine Leserin ein Beispiel hat eines Jobcrafting aus seiner Arbeitswelt, für eine kurze Rückmeldung.
Wie sieht es bei dir aus? Ergänzung, Evelyn?
Nein, du hast die Punkte, die uns wichtig sind, wirklich sehr gut zusammengefasst. Danke vielmals.
Prima. Beim Abschluss frage ich hier immer, wo findet man Informationen zu euren Angeboten und wo kann man sich mit euch verbinden? Andrea?
Mich findet man über LinkedIn auf Andrea Barueto, sollte man finden. Und die Webseite lautet barueto.ch.
Und Evelyn, wie sieht das bei dir aus?
Ja, mich findet man auf LinkedIn unter Evelyn Baumgartner-Meyer. Und meine Webseite lautet potenziale-erkennen.com.
Andrea, Evelyn, ich danke euch für dieses Gespräch und wünsche euch weiterhin alles Gute.
Dankeschön, Ivo.
Danke.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.